We started our long road from east to west as political refugees from Soviet Russia, and we did not even know that we were Ostjuden. Mit diesen Worten beschrieb der 1896 in der heutigen Ukraine geborene Publizist und Migrationsexperte Ilja Dijur treffend die Erfahrungen eines Teils der jüdischen Migranten, die infolge des Ersten Weltkriegs und der Russischen Revolution in Berlin der Weimarer Republik Zuflucht fanden. Die Diskrepanz zwischen dem Selbstverständnis der Migranten und ihrer stereotypisierenden Fremdzuschreibung als Ostjuden verweist zunächst auf eine alltägliche Migrationserfahrung, nämlich als fremd kategorisiert und Angehöriger einer ethnischen Gruppe mit bestimmten Merkmalen wahrgenommen zu werden. Im Fall der osteuropäisch-jüdischen Migranten wirkt die kategoriale Fremdzuschreibung als Ostjude jedoch noch bis heute nach. In der folgenden Viertelstunde möchte ich Ihnen auf der Basis meiner Forschung zu den jüdischen Migranten im Weimarer Berlin ein etwas anderes Bild dieser Migrantengruppe zeichnen, ihre Einbettung in die Berliner Stadtgesellschaft vorstellen und nach den Wechselbeziehungen zwischen dem Leben in der Großstadt Berlin und der Ausbildung migrantischer Identitäten fragen. Entfalten möchte ich das anhand von 4 Thesen. Erstens, Sie und wir. Unter diesem Titel möchte ich zunächst einige Bemerkungen zu den Prozessen der Differenzierung und Gemeinschaftsbildung innerhalb der Migrantengruppe machen. Die mehrere 10.000 Personen umfassende Gruppe jüdischer Migranten, die im Gefolge des Ersten Weltkriegs nach Berlin kamen, unterschied sich nicht allein in ihren Auswanderungsmotiven und Zielen, sondern auch nach der sozialen und regionalen Herkunft. Unterschiede bestanden ebenfalls in der staatsrechtlichen Zugehörigkeit, in ihrem jüdischen Selbstverständnis sowie nach politischen, religiösen, kulturellen und weltanschaulichen Überzeugungen. Die Migranten, die sich zum Teil nur wenige Tage, zum Teil länger als ein Jahrzehnt in Berlin aufhielten, repräsentierten nahezu das gesamte Spektrum der sich seit Mitte des 19. Jahrhunderts ausdifferenzierenden russischen, polnischen, litauischen und galizischen Juden. Diese Differenzen schlugen sich auch in der topografischen Verteilung der Migranten im Berliner Stadtraum nieder. Bekannt ist, dass das Scheunenviertel zur zentralen Anlaufstelle für vornehmlich mittellose Migranten aus Kongresspolen und Galizien wurde, während die russisch akkulturierten Juden eher im Westteil Berlins Quartier nahmen. Interessant ist hierbei jedoch, dass die Prozesse der Netzwerk- und Gemeinschaftsbildung innerhalb der Migrantengruppe weder der einfachen Logik einer imaginierten ostjüdischen Gemeinschaft folgten, noch sich allein entsprechend der geografischen Herkunft vollzogen, wie man angesichts der stadträumlichen Verteilung auch vermuten könnte. Ausschlaggebend waren vielmehr multiple Orientierungen und Zugehörigkeiten, die sich gegenseitig überlagerten, sich im Zeitverlauf änderten und deren Bedeutung individuell gewichtet wurde. Anfang der 1920er Jahre förderten beispielsweise das Negativstereotyp des Ostjuden und die Kategorisierung der Migranten als lästige Ausländer die Gründung überparteilicher Zusammenschlüsse innerhalb dieser Gruppe. Diese waren jedoch nicht von Dauer. Die Gründe hierfür waren einmal in der soziokulturellen Heterogenität der Migrantengruppe zu finden, aber auch den tiefgehenden politischen und religiösen Differenzen zwischen Zionisten und Bundisten, Säkularen und Orthodoxen, um nur 2 Konfliktlinien zu nennen. Hinzu kam die durch das Leben im Transitraum Berlin bedingte Fragilität von Wir-Identitäten. Ende der 1920er Jahre wurde eine Debatte geführt um die Bewahrung der sogenannten Misrachidischkeit der Ostjüdischkeit. Und schaut man sich diese Debatten näher an, wird auf einmal klar, dass selbst innerhalb der Gruppe der Migranten ganz unterschiedliche Ansichten darüber herrschten, wer eigentlich zu dieser Gruppe der sogenannten Ostjuden gehören sollte und wer nicht. Gleichzeitig macht diese Debatte deutlich, dass die besonders vom Verband der Ostjuden propagierte Idee einer ostjüdischen Gemeinschaft, die auf der Vorstellung einer geschlossenen, von jüdischen Lebensgesetzen bestimmten eigenen Kulturgemeinschaft basierte, mit den Lebenswirklichkeiten der osteuropäischen Juden in der Zwischenkriegszeit sowohl in Ost- als auch in Westeuropa kaum mehr etwas gemeinsam hatte. Die Konzeptualisierung der osteuropäischen Juden als eine traditionell religiöse Gruppe, die mit Rückständigkeit und dem Fremden schlechthin assoziiert wird und auch in der Forschung vielerorts als Gegenbild eines bürgerlich geprägten, emanzipierten deutschen Judentums gilt, ist damit zumindest für das Berlin der Weimarer Republik obsolet. Punkt 2. Leben im Zwischenraum, Berlin als osteuropäisch-jüdisches Migrationszentrum. Berlin, das für viele Migranten anfänglich nicht mehr als eine Zwischenstation auf dem Weg Richtung Westen oder Eretz Israel sein sollte, wurde für einen Großteil der Migranten zu einem Ort der gestoppten Durchwanderung. Strukturelle Faktoren wie die geografisch günstige Lage Berlins, die mit dem sogenannten Ostjudenerlass im November 1919 gewährte rechtliche Duldung für jüdische Migranten, sowie die vorhandenen materiellen und technischen Infrastrukturen schufen neben der Inflation die Voraussetzungen für die Verwandlung Berlins in eines der wichtigsten Verbindungs- und Vermittlungszentren zwischen der jüdischen Bevölkerung in Osteuropa und den USA. Berlin entwickelte sich zum Ausgangspunkt von Hilfsaktionen für die jüdische Bevölkerung in Osteuropa, von sozialen und politischen Initiativen im Bereich des europäischen Minderheitenrechts und zu einer bedeutenden Drehscheibe für Nachrichten und Informationen zwischen Ost und West. Anfang der 20er Jahre standen für die Migranten materielle Hilfeleistungen, die wissenschaftliche Aufarbeitung der Pogromvergangenheit und die Entwicklung neuer Gesellschaftsmodelle angesichts der gesamteuropäischen Krise im Fokus. In der zweiten Hälfte der 20er Jahre war ein Teil von ihnen federführend am Aufbau einer jüdischen Wissenschaft in Osteuropa und damit an der Konstruktion einer modernen, säkularen jüdischen Volks- und Diaspora-Kultur beteiligt. Die Vertreter der drei großen osteuropäisch-jüdischen Hilfsorganisationen, ORT, OSE und EMIG Direkt, die alle ihre Hauptbüros in Berlin hatten in den 20er Jahren und die als Fürsprecher osteuropäisch-jüdischer Interessen im Westen angetreten waren, lösten sich hier von ihrer ausschließlichen Konzentration auf Osteuropa und verstanden ihre Arbeit zunehmend als überparteiliches Engagement einer jüdisch-nationalen Aufbauarbeit des weltweiten jüdischen Volkes. Insgesamt waren die Beziehungen der in Berlin lebenden jüdischen Migranten zu ihren Herkunftsländern und den Zielländern von der produktiven Spannung des Nicht-Mehr und des Noch-Nicht gekennzeichnet, die sich in vielfältigen Initiativen und Projekten niederschlug und die durch die in Berlin stattfindende Auseinandersetzung mit westeuropäischen und deutsch-jüdischen Traditionen und Kulturen eine spezifische Prägung erhielten. Drittens, Annäherung und Wechselwirkung, Leben in der deutsch-jüdischen Community in Berlin. Das Verhältnis der jüdischen Migranten zu den deutschen Juden zeichnete sich durch ein komplexes und vielschichtiges Beziehungsgefüge aus, das von zwei unterschiedlichen Tendenzen geprägt war. Auf der einen Seite behielten die archetypischen Konzepte des Ostjuden und des deutschen Juden nach wie vor ihre Gültigkeit. Dabei dienten insbesondere Anfang der 20er Jahre die Zerrbilder des assimilierten deutschen Juden innerhalb der Migrantengruppe zur Stärkung des Wir-Gefühls. Das negative Stereotyp des Ostjuden auf der anderen Seite verlor trotz der in mehreren Bereichen erfolgreichen Zusammenarbeit deutscher und osteuropäischer Juden in Berlin ebenso wenig von seiner Wirkmächtigkeit. Das zeigte sich vor allem in der zweiten Hälfte der 20er Jahre in den Auseinandersetzungen um die Form und Notwendigkeit von Unterstützungsleistungen sowie die Ausrichtung der Berliner Gemeindepolitik. Die überwiegende Mehrheit der deutschen Juden lehnte hierbei die Existenz spezifisch ostjüdischer Interessen und Bedürfnisse ab und forderte von den Migranten eine Eingliederung in die bestehenden Strukturen. Auf der anderen Seite lassen sich in verschiedenen Bereichen auf der Ebene der konkreten Beziehungen weitreichende Austausch- und Transformationsprozesse beobachten. So kam es beispielsweise im Bereich der jüdischen Fürsorge und der Gemeindepolitik partiell zu einer partnerschaftlichen Zusammenarbeit. So wurde zum Beispiel Salomon Adler Rudel, der aus Czernowitz stammte, der Direktor des jüdischen Arbeiterfürsorgeamtes in den 20er Jahren. 1934 wurde er sogar zum Generalsekretär der Reichsvertretung der deutschen Juden gewählt und von 1958 bis 1974 war er Direktor des Leo Beck-Instituts in Jerusalem. Auch in der Gemeindepolitik fanden die Interessen jüdischer Migranten vor allem über die Einbindung des Verbandes der Ostjuden in die jüdische Volkspartei stärkere Berücksichtigung als vor dem Ersten Weltkrieg. Dabei erbrachten die Migranten ihrerseits große Anpassungsleistungen. Diese führten unter anderem zur Diffusion parteipolitischer Profile und zur Transformation von Ideologien und Ideen, die im Kontext der multiethnisch zusammengesetzten Gesellschaften Ost- und Ostmitteleuropas entstanden waren. Andere im Kontext der Haskalah und der jüdischen Emanzipationsbewegung von West nach Osteuropa transferierten Ideen, wie zum Beispiel die Idee der Produktivierung und Berufsumschichtung der Juden, führten bei ihrem Jahrzehnte später erfolgenden Rücktransfer nach Berlin bei einem Teil der liberalen Juden zu einer Öffnung gegenüber nationaljüdischen Projekten. Insgesamt konnte ich für den Bereich der jüdischen Community in Berlin nachweisen, dass die Migranten nicht nur als ein Zerspiegel deutsch-jüdischer Selbstreflexion fungierten, sondern einen bedeutsamen Faktor selbst darstellten und dieses auf mehreren Ebenen beeinflussten. Viertens, Abwehr und Offenheit leben in der nicht-jüdischen Mehrheitsgesellschaft. Abwehr und partielle Offenheit kennzeichneten auch das Verhältnis der nicht-jüdischen Mehrheitsgesellschaft gegenüber den Migranten. Die restriktive Migrationspolitik, die sowohl Ausdruck des sich formierenden modernen Nationalwohlfahrtsstaates als auch eines antisemitisch aufgeladenen, ethnisch exklusiven Nationsverständnisses war, setzte den Möglichkeiten einer wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Integration der Migranten sehr enge Grenzen. So konnten die strukturellen Exklusionsmechanismen, die den im Ganzen prekären sozialen und rechtlichen Status festschrieben, weder mit dem erfolgreichen Aufbau einer gesicherten wirtschaftlichen Existenz noch durch andere individuelle Integrationsbemühungen, zum Beispiel Spracherwerb, Mitgliedschaft in nichtjüdischen Organisationen und Parteien oder Geheirat aufgeweicht werden. Aus der Perspektive einer integrierten europäischen Geschichte ist die Geschichte der osteuropäisch-jüdischen Migranten daher ein aufschlussreiches Beispiel dafür, wie eine nicht territorial verfasste Bevölkerung zum herausragenden Opfer eines allseits vor sich gehenden Vorgangs ethnischer Homogenisierung wurde. Gleichwohl verweisen die vielfältigen sozialen Kontakte zwischen osteuropäisch-jüdischen Migranten und nicht-jüdischer Mehrheitsgesellschaft im persönlichen Umfeld, in der Nachbarschaft und in Teilen der deutschen Arbeiterbewegung sowie die bedingt erfolgreiche Integration in den deutschen Arbeitsmarkt auf ein gewisses Maß an Offenheit gegenüber den Migranten, das diese intensiv für sich nutzten. Der Erwerb von Eigentum im Scheunenviertel in der Grenadierstraße gab es unter anderem 18 osteuropäisch-jüdische Eigentümer von Häusern, weisen darauf hin, wie auch eine Vielzahl an Lebenserinnerungen, dass Berlin für einen Teil der Migranten bereits in der zweiten Hälfte der 20er Jahre von einem Ort der gestoppten Durchwanderung zu einer temporären Heimat geworden war. Die Hauptstadt der Weimarer Republik war somit ein Ort, an dem sich der Traum von einem besseren Leben für jüdische Migranten aus dem östlichen Europa zumindest teilweise erfüllen ließ. Trotz dieser beachtlichen Integrationsleistung wurden die jüdischen Migranten von der überwiegenden Mehrheit der deutschen Bevölkerung jedoch weiterhin als Fremde identifiziert. Aus dieser ambivalenten Erfahrung heraus, formal geduldet und gleichzeitig ein unerwünschtes Element in der deutschen Gesellschaft zu sein, entwickelte ein Teil der Migranten eine ausgeprägte Sensibilität für die Krisenerscheinungen und Verwerfungen der ersten deutschen Demokratie und den von ihr ausgehenden Gefahren. Dabei zeichneten insbesondere die osteuropäisch-jüdischen Migranten, die journalistisch tätig waren, in ihren Deutschlandberichten, ein differenziertes Bild der deutschen Gesellschaft, in dem gesamteuropäische Krisenentwicklungen, nationale Homogenisierungstendenzen und die zunehmende Radikalisierung der politischen Kultur mit beeindruckender Hellsichtigkeit analysiert wurden. Diese vermeintlichen Außenseiterpositionen, die sich jedoch aus einer politischen und kulturellen Innenperspektive speisten, stellen meiner Auffassung nach zu Unrecht vernachlässigte Perspektiven zur Erfahrungsgeschichte der Weimarer Republik dar, die neue Erkenntnisse enthalten und weiterführende Fragestellungen evozieren. Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass die jüdischen Migranten in den Jahren der Weimarer Republik einen integralen Bestandteil der Berliner Stadtgesellschaft bildeten. Wenngleich ihr Status dauerhaft prekär blieb und Fragen von Partizipation und Teilhabe sowie Ausgrenzung und Abgrenzung in Interaktionsprozessen stetig neu verhandelt wurden, war Berlin Ende der 20er Jahre für die meisten Migranten zu einer neuen Heimat geworden. Die Migranten selbst erhielten durch das Leben in der Großstadt wesentliche Impulse, die traditionelle Werthaltung in Frage stellten und Transformationsprozesse in politischen und gesellschaftlichen Fragen einleiteten. Das Leben in der Hauptstadt der Weimarer Republik, das von kosmopolitischen Kulturtraditionen ebenso gekennzeichnet war wie vom preußischen Erbe, beförderte dabei die Entstehung originärer Positionen, die sich jenseits der bis dahin dominierenden Ost-West-Dichotomie bewegten. Das Berlin der 20er Jahre war somit ein Ort, der Raum bot für eine vielfältige und äußerst heterogene jüdische Diaspora-Kultur, die ihrerseits Teil der Weimarer Kultur war.